Wir kennen heute Hunderttausende von Dokumenten, die in Kaltschrift geschrieben wurden und uns Einblicke in die Geschichte des antiken Mesopotamien ermöglichen. Darunter befinden sich auch Tausende von Briefen aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Briefe von Königen sind natürlich besonders für die politische Geschichte interessant. Es gibt aber auch einige, die uns aus anderen Gründen im Gedächtnis bleiben. Das Königreich von Mari florierte vor knapp 4000 Jahren im heutigen Syrien. Wenn wir den Briefen zwischen König Shamshi Adad und seinen beiden ungleichen Söhnen glauben dürfen, befand es sich aber nicht immer unter kompetenter Führung. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhard und Dr. Janine Wende. Herzlich willkommen!
Im August 1933 unternahm der französische Leutnant Etienne Caban bei glühender Hitze eine Inspektionsreise durch die Region von Abu Kamal, der ersten Stadt am Euphrat, wenn man die Grenze vom Irak nach dem damals unter französischem Mandat stehenden Syrien passiert. Am Tell Hariri, einem alten Ruinenhügel in der weiten Flussebene von Abu Kamal, traf er einige Beduinen an, die unter großen Mühen Steine ausgruben, um damit ein Grab zu verzieren. Einige Tage später, als sich Caban wieder in seinem Büro in Abu Kamal befand, kam einer der Beduinen zu ihm und fragte ihn, was sie mit dem Mann tun sollten, den sie gefunden hätten. Nachdem Caban den Beduinen ausgefragt hatte, wurde ihm klar, dass es sich um eine Statue handelte, die auf dem Tell Hariri gefunden worden war. Caban begab sich sofort zu dem Ruinenhügel und fand dort eine kopflose Statue vor, auf deren Körper eine Inschrift eingemeißelt war. Er postierte am Tell Hariri eine Wache, um Raubgrabungen zu verhindern, schaffte die mehr als 300 Kilogramm wiegende Statue unter manch Schweißvergießen nach Abu Kamal und leitete die Nachricht von der Entdeckung nach Beirut in die antiken Direktion des Hochkommissariats weiter, die sie nach Paris übermittelte. Einen knappen Monat später beauftragte der Konservator der orientalischen Altertümer im Louvre, René Dussault, den jungen Archäologen André Parot, ein Team zusammenzustellen und in Tell Hariri Ausgrabungen vorzunehmen. Noch vor Weihnachten desselben Jahres wurde der erste Spatenstich getan. Einen Monat später gab der Erdboden weitere Statuen frei, darunter die Statue eines Mannes mit einer akkadischen Keilinschrift, die lautete:
Ishki Mari, König von Mari, großer Stadtfürst des Gottes Enlil, weihte diese Statue der Göttin Inanna.
Damit war klar, dass die Archäologen unter dem Tell Hariri auf die alte Stadt Mari gestoßen waren, die bereits aus anderen Keilschrifttexten bekannt war. Wir wissen heute, dass Ishki Mari die Stadt Mari im 24. Jahrhundert vor Christus regierte, bevor sie durch Charoken von Akkad erobert wurde. Über diesen König haben wir schon in der letzten Podcast-Folge berichtet. Enlil ist der oberste Gott der Sumerer, Inanna ist die Göttin des Krieges und der Sexualität. In der Folgezeit grub André Parot jahrzehntelang in Mari und entdeckte mehrere Tempel sowie vor allem einen gigantischen Palast mit 300 Räumen, Gängen und mit durch Wandgemälde dekorierten Höfen auf einer Fläche von über 2 Hektar. Die größte Sensation waren jedoch Tausende von Tontafeln, die mit Keilschrift beschrieben waren, und die Palastarchive der Zeit um 1800 bis 1750 vor Christus darstellen. Sie enthalten vor allem Briefe und Verwaltungsurkunden, die detaillierte und zum Teil recht private Einblicke in den Königshof und die Verwaltung des Reiches von Mari in der sogenannten altbabylonischen Periode erlauben. Mari war bis zum syrischen Bürgerkrieg ein Dreh- und Angelpunkt französischer Archäologie im Vorderen Orient, bevor der Grabungshügel im Zuge des Krieges weitreichenden Plünderungen zum Opfer fiel. Die bis dahin gemachten, großartigen Entdeckungen haben einen eigenen Zweig der Altorientalistik begründet, die Mari-Forschung, die überwiegend in Frankreich betrieben wird und dort einen Großteil der Altorientalisten in ihren Bann zieht.
Über die frühe Geschichte Maris im dritten vorchristlichen Jahrtausend ist nur wenig bekannt. Das ändert sich nach ca. 2000 vor Christus, wenn wir den Beginn der altbabylonischen Periode ansetzen. In dieser Zeit ist Mari einer der am besten bezeugten Orte ganz Mesopotamiens. Nach dem Untergang der sumerischen dritten Dynastie von Ur, die über einen großen Territorialstaat herrschte, wie zuvor das Reich von Akkad, zerfiel Mesopotamien in Kleinstaaten. Diese wurden von Dynastien nomadischer Herkunft beherrscht, die wir als Amoriter bezeichnen. Diese Nomaden kamen vom Gebiet des mittleren Euphrats um Mari herum und bemächtigten sich nach und nach der meisten Teile Mesopotamiens. Ein König namens Yahdun-Lim, der ab ca. 1810 in Mari regierte, brachte die Gebiete am mittleren Euphrat unter seine Kontrolle und unterwarf die dort lebenden Nomadenstämme. Dieses Ereignis wird in einer seiner Inschriften wie folgt geschildert.
Yahdun-Lim, Sohn Yagid-Lims, König von Mari, Tutul und des Landes Hana, starke König, der die Ufer des Euphrats kontrolliert. Der Gott Dagan proklamierte mein Königtum und gab mir eine starke Waffe, welche die mir feindlichen Könige fällte. 7 Könige, Väter von Hana, die gegen mich kämpften, band ich. Ihr Land brachte ich unter meine Kontrolle. Ich vergrößerte mein Land, festigte das Fundament Maris und meines Landes und begründete meinen Namen bis in fernste Zeit.
Die in der Inschrift genannte Stadt Tutul liegt Euphrat aufwärts von Mari. Hana ist die Bezeichnung der ganzen Region des mittleren Euphrats nördlich und südlich von Mari. In dieser Region wurde als oberster Gott Dagan verehrt, dessen Haupttempel in Tutul stand und der im Alten Testament als Dagon erscheint. Die 7 Väter von Hana sind die Oberhäupter der im mittleren Euphrat ansässigen nomadischen Stämme, welche Yahdun-Lim unter seine Oberhoheit bringt. Der Nachfolger Yahdun-Lims, ein Mann namens Sumu-Yamam, wurde nach nur kurzer Regentschaft von seinen Dienern ermordet, wie sich aus einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Brief aus Mari rekonstruieren lässt. Man hat den Verdacht geäußert, dass König Shamshi-Adad von Assyrien der Drahtzieher dieses Mordes war. Beweisen lässt sich das jedoch nicht. Jedenfalls bemächtigte er sich nach dem Tod Sumu-Yamams des Throns von Mari.
Shamshi-Adad war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der altorientalischen Geschichte. Seine Herkunft ist rätselhaft. Wir wissen nur so viel, dass er aus dem östlichen Mesopotamien stammte. Vielleicht wie Charuken, der Gründer des altakkadischen Reiches, aus der nicht sicher lokalisierten Stadt Akkad. Im Alter von etwa 18 Jahren hatte Shamshi-Adad in seiner Heimatstadt den Thron bestiegen und dort weitere 18 Jahre lang regiert. Die Expansion des Kleinstaats Eshnunna, nordöstlich des heutigen Bagdad, kostete ihn die Herrschaft. Aus der assyrischen Königsliste erfahren wir, dass er in das weiter südlich gelegene Babylon zum dortigen König Apelsin, dem Großvater Hammurapis, ins Exil ging. Einige Jahre später kehrte er aus Babylonien zurück und eroberte die assyrische Stadt Ekalatum, die vor kurzem mit dem Ruinenhügel Tel Huweish am rechten Tigrisufer identifiziert wurde. Kurz darauf eroberte er die in der Nähe gelegene assyrische Hauptstadt Assur und vertrieb den dortigen Herrscher Erishum. Die assyrische Königsliste schreibt Shamshi-Adad eine 33-jährige Herrschaft über Assur zu. Er muss also bis ins Alter von etwa 75 Jahren die Königswürde ausgeübt haben. Für altorientalische Zeiten ein stattliches Alter. Die Eroberung Assyriens war Shamshi-Adad allerdings nicht genug. Er dehnte seine Macht auch nach Westen aus und verlegte eine seiner Residenzen in die Stadt Shubat-Enlil. Von dort richtete sich sein begehrliches Auge auf das Juwel am Euphrat, die Stadt Mari. Shamshi-Adad, bereits 60-jährig, eroberte die Stadt und dankte dem Lokalgott Itomea in einer Weihinschrift dafür, dass er ihm die Stadt und das Gebiet am Euphrat überlassen habe. Einmal mehr das Motiv des zur Hilfe gerufenen Usurpators.
Shamshi-Adad, Statthalter des Gottes Enlil, Fürst des Gottes Assur. Als Itomea, mein Herr, mir übertrug, das Land von Mari und das Euphratufer zu beherrschen und zu regieren, da weihte ich ihm einen Thron.
Shamshi Adad stellt sich hier als König von Gnaden Enlils, des obersten Gottes Babyloniens, und Assurs, des obersten Gottes Assyriens, dar. Nun erstreckte sich sein Reich über das gesamte nördliche Mesopotamien oder, wie er selbst in einer anderen Inschrift sagt, vom Tigris bis zum Euphrat. Die Verwaltung dieses ausgedehnten Reiches legte Shamshi Adad in die Hände seiner beiden Söhne Ishme Dagan und Yasmach Adad. Während Ishme Dagan, der ältere Sohn, in der Stadt Ekalatum Vizekönig wurde und über die östlichen Regionen am Tigris herrschte, erhielt Yasmach Adad, der jüngere Sohn, den Thron über die westlichen Gebiete mit Mari und dem mittleren Euphrat. Shamshi Adad selber nahm den Titel Großkönig an und regierte von Shubat Enlil aus.
Bei den Ausgrabungen im Palast von Mari wurden umfangreiche Archive freigelegt, die unter anderem auch die keilschriftliche Korrespondenz zwischen Shamshi Adad und seinen beiden Söhnen sowie der Brüder untereinander enthielt. Diese Briefe stellen für uns ein einzigartiges historisches Zeugnis dar. Sie zeigen, wie unterschiedlich die Regierungskompetenzen verteilt waren und wie dadurch das Verhältnis zwischen Shamshi Adad und seinen Söhnen, aber auch der beiden Brüder untereinander, determiniert wurde. Ob Yasmach Adads Unfähigkeit, die in den Briefen immer wieder zutage tritt, seinem Charakter oder seinem vielleicht noch sehr jungen Alter zuzuschreiben war, wissen wir nicht. Im folgenden Brief berichtet Shamshi Adad dem Yasmach Adad von einem großen militärischen Sieg seines tatkräftigen älteren Bruders Ishme Dagan. Shamshi Adad ließ dem älteren seiner Söhne in vielen Dingen freie Hand, auch wenn er in seinem Reich die Zügel letztlich selber in der Hand behielt, insbesondere in außenpolitischen Angelegenheiten. Diesen Erfolg Ishme Dagans stellt Shamshi Adad seinem jüngeren Sohn als Vorbild hin.
An Yasmach Adad. Von Shamshi Adad, deinem Vater. Ich schickte deinen Bruder Ishme Dagan mit den Truppen in das Land Achasum. Und während sich die Truppen versammelten, hörte man im Land Achasum davon und traf Vorbereitungen. Das Heer dieses gesamten Landes und die Turukäer, die mit ihnen verbündet waren, versammelten sich und hatten gegen Ishme Dagan Position bezogen. Ishme Dagan stellte sich ihnen entgegen und nahm die Truppen von Achasum und die Turukäer, die sich mit ihnen verbündet hatten, gefangen. Kein einziger Mann entkam, und er eroberte das ganze Land Achasum. Diese Niederlage ist für das Land verheerend. Du mögest dich freuen. Dein Bruder hat hier dem Feind eine Niederlage beigebracht, und du liegst dort zwischen den Frauen. Jetzt aber, wenn du mit den Truppen in die Stadt Katan umziehst, sei ein Mann. Wie sich dein Bruder einen großen Namen gemacht hat, mache auch du dir während des Feldzuges nach Katanum einen großen Namen.
Der Kriegsschauplatz, von dem hier die Rede ist, befindet sich östlich des Tigris und somit im Verwaltungsbereich des Ishme Dagan. Letzterer kämpfte dort gegen die Länder Kabra und Achasum sowie die mit ihnen verbündeten Turukäer, ein aus dem Sakros-Gebirge stammendes Bergvolk. In unseren Ohren klingt die den Bericht abschließende Bemerkung »Du mögest dich freuen«, wie eine Ermahnung mit ironischem Unterton. Im zweiten Teil des Briefes wirft Shamshi Adad dem Yasmach Adad vor, er liege anders als sein kriegerischer Bruder in Mari lediglich zwischen den Frauen herum. Es ist wohl hauptsächlich dieser Vorwurf, der den Altorientalisten Dietz Otto Edzard in seiner Geschichte Mesopotamiens dazu veranlasst hat, Yasmach Adad als Playboy zu bezeichnen. Allerdings dürfte sich die Aussage nicht primär auf Yasmach Adads Sexualleben, sondern eher auf seine Untätigkeit beziehen. Wer dort liegt, wo sich die Frauen aufhalten, ist nicht im Feld, sondern zu Hause. Ein anderer Brief, in dem ein Nomadenscheich dem anderen vorwirft, kriegsunlustig zu sein, drückt dies so aus. Du trachtest nur nach Essen, Trinken und Schlafen, aber du trachtest nicht danach, mit mir zu ziehen. Sitzen und Schlafen erröten dich nicht. Statt untätig zu sein, soll sich Yasmach Adad einen Namen machen, das heißt Ruhm erwerben. Gelegenheit dazu soll sich in einem Feldzug zur Unterstützung des Königs von Katanum weit im Westen bieten. Dieser hatte Shamshi Adad um Hilfe gegen Verbündete des Reiches von Aleppo gebeten.
Dass es sich am Hof von Mari angenehm leben ließ, hörten auch immer wieder Untergebene im Gefolge Shamshi Adads. Manche Arbeitsscheue fassten daher den Entschluss, aus der Umgebung des strengen Großkönigs zu dem lockeren Yasmach-Adar zu flüchten. Der besaß allerdings aufgrund seiner Lethargie nicht einmal genug Mittel, um die zu ihm gesandten Boten adäquat zu versorgen, wie im folgenden Briefausschnitt zu lesen ist.
An Yasmach-Adad von Shamshi-Adad, deinem Vater. Ein Haushofmeister und 5 Köche sind zu dir geflohen. Sei kein Kind, sie kommen zu dir wegen der Trinkstube und wegen des Spiels. Und sie haben keinen Vorgesetzten und sie faulenzen nur. Wenn ein Bote von mir zu dir heraufkommt, was kannst du ihm geben? Kannst du ihnen weißes Silber oder Gerste geben? Wo sind dein Silber und deine Gerste, die du ihnen geben könntest?
Dass dies kein Einzelfall war, zeigt ein weiterer kleiner Brief.
An Yasmach-Adad von Shamshi-Adad, deinem Vater. Achum und andere sind geflohen. Wenn sie zu dir gekommen sind, binde sie und lasse sie zu mir führen. Wenn sie nicht zu dir gekommen sind, sind sie zweifellos ins Land Yamchat oder ins Land Katan umgegangen. Setze schwere Patrouillen ein, damit man diese Leute ergreift, und lasse sie zu mir führen.
Hier sollen Patrouillen die Flüchtigen ergreifen, bevor sie den Machtbereich Maris verlassen und die Nachbarreiche Yamchat, das heißt Aleppo, oder Katanum erreichen. Immer wieder hielt Shamshi-Adad seinem Sohn Yasmach-Adad auch vor, er sei unfähig, selbst zu regieren, und bettele um Entscheidungen seines Vaters oder älteren Bruders.
An Yasmach-Adad von Shamshi-Adad, deinem Vater. Deine Tafeln, die du mir hast bringen lassen, habe ich gehört. Wegen der Zuweisung von Saatfläche, die du in Tutul bestellt hast, hast du mir geschrieben, ich werde mich auf den Weg machen und ihnen sagen, mein Vater soll betreffs der Saatfläche einen Rat geben. Dies hast du mir geschrieben. Diese Stadt habe ich in deine Hand gegeben. Was denn, warum bringst du zu mir immer wieder die Bitte um einen Rat darüber zurück? Wenn du diese Stadt regieren kannst, regiere sie. Wenn du sie nicht regieren kannst, gibt es viele, die manns genug sind, diese Stadt zu regieren. Soll ich diese Stadt einem Mann geben, der manns genug ist und sie regieren kann? Andernfalls bist du selbst imstande, diese Stadt zu regieren, du selbst. Warum sollte ich mein Haus verlassen und mich um dein Haus kümmern? Mein Haus werde ich nicht verlassen, und um dein Haus werde ich mich nicht kümmern. Und auch Ishmedergan wird sein Haus nicht verlassen und sich nicht um dein Haus kümmern. Sein eigenes Haus ist es, um das ein Mann sich kümmert.
Shamshi-Adad bekräftigt den Erhalt einer Tafel seines Sohnes, die er gehört hat, das heißt, die er sich hat vorlesen lassen. Sein Sohn Yasmach-Adad sollte in der Stadt Tutul am Euphrat oberhalb von Mari Felder verteilen, etwa an dort ansässige Nomaden oder an die eigenen Soldaten, die mit Grundbesitz belehnt wurden, eine der typischen Regierungsaufgaben. Doch Yasmach-Adad bittet seinen Vater um eine Entscheidung, der dies entzürnt ablehnt, mit dem Hinweis, wenn Yasmach-Adad nicht selbstfähig sei zu regieren, so gäbe es genug andere, die an seine Stelle treten könnten. Eine Warnung, die sicher nicht ernst gemeint war, aber doch eine deutliche Sprache spricht. In anderen Fällen sieht sich Shamshi-Adad selbst genötigt, in die inneren Angelegenheiten des Verwaltungsbereichs von Mari einzugreifen, weil Yasmach-Adad seiner Ansicht nach die Geschäfte nicht energisch genug betreibt.
An Yasmach-Adad von Shamshi-Adad, deinem Vater. Deine Tafel, die du mir geschickt hast, habe ich gehört. Was Mubal Shaga betrifft, seit 3 Jahren verleumdet man ihn, doch weder veranlasst du, dass er überprüft wird, noch rehabilitierst du ihn. Du belässt ihn in einer unklaren Lage. Bist du denn noch klein und hast kein Haar auf deiner Wange? Jetzt, während deiner Blüte, kümmerst du dich nicht um dein Haus. Deine Paläste in Ekalatum und in Shubat Enlil sind vernachlässigt. Sende hin, dass man nach deinen Palästen in Ekalatum und in Shubat Enlil sehe. Von deinem Palast in Shubat Enlil abgesehen, steht dein Palast in Mari wahrlich auf wackeligem Fundament. Seit Utsur Awasu das Zeitliche gesegnet hat, wer ist da, der dein Haus versorgt? Wenn der Regent 1 oder 2 Tage lang keinen Befehl erteilt, wird die Verwaltung dann nicht zugrunde gehen? Warum hast du damals nicht einen Mann mit der Verwaltung beauftragt? Und betreffs Sin-Iluni hast du mir folgendermaßen geschrieben. Sin-Iluni ist zu jung, er ist ungeeignet für die Verwaltung. Wusstest du früher nicht, dass er zu jung ist? Warum folgtest du den Anweisungen des Sin-Iluni und akzeptiertest die Verleumdungen und lässt immer noch den Mubal Shaga in einer unklaren Situation? Wer wäre der, den ich dir hier für deine Verwaltung ernennen könnte? Du selber kennst deine Diener. Ernenne einen Mann, der dir zusagt für deine Verwaltung.
Mobalchaka trug einen sumerischen Namen, wie er typisch für hohe Schreiber war. Yasmach-Adad war nicht imstande, die Verleumdungsaffäre um ihn zu beenden. Interessant ist der Hinweis auf die Haushalte Yasmach-Adads in den beiden anderen Hauptstädten des Reiches, Shubat Enlil und Ekalatum, die nach Aussage des Großkönigs vernachlässigt waren. Aber nicht einmal in Mari hatte Yasmach-Adad seine Hausaufgaben gemacht. Der erfahrene, noch aus den Zeiten seines Vorvorgängers, Yachtunlim stammende Chef der Palastadministration, Uzzu Awassu, war gestorben und noch nicht durch einen neuen Beamten ersetzt worden, weshalb die Verwaltung brach lag. Den Hinweis Yasmach-Adads, Sin Iluni sei zu jung und unerfahren, um den Platz von Uzzu Awassu einzunehmen, kontert sein Vater mit dem Argument, früher habe sich Yasmach-Adad seiner durchaus als Ratgeber bedient. Außerdem könne er ja jemand anderen ernennen.
Yasmach-Adad versuchte auch, sich gegen die dauernden Vorwürfe zu wehren, wie beispielsweise im folgenden Brief an seinen Vater, in dem er ihn durchweg in der dritten Person als Papa anredet.
An Papa, von Yasmach-Adad, deinem Sohn. Die Tafel, die Papa mir geschickt hat, habe ich gehört. Du, wie lange noch müssen wir dich bei jeder Gelegenheit dirigieren? Bist du noch klein und nicht schon ein Mann? Hast du noch kein Haar auf deiner Wange? Wie lange noch willst du dein Haus nicht regieren? Siehst du denn nicht deinen Bruder, der zahlreiche Truppen anführt? Auch du regiere du deinen Palast und dein Haus. Dies sandte mir Papa. Nun, ich bin also klein und kann nicht regieren, obwohl mich Papa ernannte und mir Aufgaben übertrug. Und doch soll ich keine Diener beauftragen und meine Befehle nicht durchsetzen können? Auf welche Weise haben mich nun, obwohl ich, seit ich klein war, vor Papa aufwuchs, die Diener wiederholt aus dem Herzen Papas getrieben? Und bis jetzt ist das Gesicht Papas versiegelt. Deshalb fürchte ich mich und kann Papa nicht gegenübertreten und keinen Diener kann ich beauftragen. Und wenn ich zu Papa gehe, werde ich so sprechen. Zu Papa will ich gehen und meine Sorgen Papa vorlegen.
Auffällig ist die Anrede Shamshi Adads mit der Zärtlichkeitsbezeichnung Adaya, was so viel wie Papa bedeutet. Dürfen wir daraus trotz aller Spannungen zwischen Vater und Sohn auf innige Familienbande schließen? Oder ist dies lediglich Ausdruck der Unreife Yasmach-Adads, der, wie die Rüge seines Vaters ja lautet, noch kein Erwachsener ist? Die Argumente Yasmach-Adads sind schwach. Er sei ja durch seinen Vater ernannt worden, weshalb man an seinen Regierungsfähigkeiten nicht zweifeln könne. Außerdem hätten Diener Shamshi Adads wiederholt versucht, ihn beim Großkönig anzuschwärzen, sodass dieser ihm die Gunst entzogen habe. Dass Yasmach-Adad dringend erfahrene Ratgeber benötigte, gibt er selbst zu, und zwar in einem weiteren, geradezu weinerlichen Brief, den er an seinen Vater richtete. Am Anfang des Briefausschnittes vergleicht er sich mit seinem älteren Bruder Ishmedagan, den er als mein Herr tituliert. Und man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass dieser Ausdruck ironisch gebraucht wird, da sich Yasmach-Adad ja selbst als seinen Bruder gleichgestellt sieht.
Wenn ich im Vergleich zur Größe meines Herrn nicht erfolgreich bin, so hat mich doch Papa meinem Herrn gleichgestellt. Nun stehen meinem Herrn zuverlässige Diener und deren Mitarbeiter zur Verfügung und er ist zufrieden. Und ich, als ich klein war und bis jetzt, hörte ich niemals Dinge von Papa gegen mich. Er hat mich ernannt und Papa hat mich in Mari eingesetzt. Und als mich Papa in Mari einsetzte, da sprach Papa zu mir, nun habe ich dir die meines Namens und meine alten Diener, die mir zusagen, zur Verfügung gestellt. Sie werden dein Fundament festigen. Sie selber werden dir sagen, was gut und was schlecht ist. Jetzt hat dein Gott die meines Namens, die Papa mir gab, zu sich gerufen. Nun sitze ich in Mari und mein Fundament ist nicht gefestigt. Und Tag und Nacht weine ich. Jetzt, wenn Papa befehlen will, geh, ich werde dein Fundament wieder festigen. So sollst du in Mari sitzen. Wäre ich froh. Dies möge Papa befehlen. Andernfalls wird Papa mein Weinen in Mari bewirken. Zuverlässige Diener möge Papa ernennen und sie mögen mein Reich beschützen und mein Fundament festigen.
Yasmach-Adad bettelt hier mit dem Ausdruck »die meines Namens« vielleicht um Familienmitglieder, vielleicht auch um auf ihn vereidete Personen, die ihn bei der Administration beraten und unterstützen sollen, und um Ersatz für die erfahrenen, inzwischen jedoch verstorbenen Beamten. Der ältere Bruder Ishmedagan verfüge anders als er selbst über zuverlässige Diener und Mitarbeiter. In seinen Briefen an Yasmach Adad ließ sein Bruder Ishmedagan immer wieder spüren, dass er der Erfolgreichere und der Erfahrenere war. Knapp ist seine Siegesmeldung im folgenden Schreiben.
An Yasmach Adad, dein Bruder Ishmedagan. Nachdem ich Taram, Khadka und Shunkham erobert hatte, näherte ich mich Chora, schloss diese Stadt ein und brachte einen Belagerungsturm und einen Ramsporn gegen sie in Stellung und am siebten Tag eroberte ich diese Stadt. Mögest du dich freuen.
In einem anderen Schreiben beruft sich Ishmedagan auf ihren Vater, den König, und schlägt einen Ton an, der Yasmach Adad verletzt haben muss.
An Yasmach Adad, dein Bruder Ishmedagan. Deine Tafel, die du mir hast bringen lassen, habe ich gehört. Möge Gott dein Leben mir zuliebe beschützen. Möge Gott unser Leben auf ewig beschützen. Wegen deines Briefes, ich habe dir auf Geheiß des Königs nur Wahres geschrieben. Erst wenn du erwachsen bist, werde ich dir nicht mehr solche Briefe schreiben.
Im folgenden Brief gibt Ishmedagan Yasmach Adad einen brüderlichen Rat.
An Yasmach Adad, dein Bruder Ishmedagan. Was du mir wegen der Stadt Shubat Shamash, die du vom König gefordert hast, geschrieben hast. Schon einmal hattest du mir eine Tafel geschickt und ich hatte dir geantwortet. Jetzt hast du mir ein zweites Mal eine Tafel geschickt. Dass du Shubat Shamash verlangst, ist nicht angemessen. Weil bereits früher der König gegen dich zürnte mit den Worten, warum hast du bis jetzt das Fundament von Mari und Tutul nicht gefestigt? Deshalb ist es nicht angemessen, wenn du Shubat Shamash verlangst. Es steht zu befürchten, dass der König auf deine Forderung reagiert, indem er sagt, das Fundament von Mari und Tutul hatte nicht gefestigt und er fordert Shubat Shamash. Er wird dich zum Schweigen verurteilen. Nachdem du das Fundament von Mari und Tutul gefestigt hast, fordere Shubat Shamash vom König und er wird es dir mit Freuden geben. Ich habe dir einen brüderlichen Rat geschrieben. Nicht, dass du noch sagst, Ishmedagan wünscht nicht die Zuteilung von Shubat Shamash zum Bezirk von Mari. Was habe ich in Shubat Shamash zu schaffen? Shubat Shamash ist von meiner Stadt Ekalatum 20 Doppelstunden entfernt. Es ist deiner Seite, dem Bezirk von Mari, nahe.
Yasmach Adad möchte die Stadt Shubat Shamash, die schon recht weit von Mari entfernt lag, von seinem Vater Shamshi Adad fordern und seinem eigenen Machtbereich einverleiben. Doch Ishmedagan rät ihm davon ab, da er ja noch nicht einmal die Kernregion seines Bezirkes am Euphrat um Mari und Tutul gefestigt habe, was ja auch ihr Vater wisse. Um von vornherein den Verdacht zu entkräften, er wolle selbst Shubat Shamash beherrschen, weist er Yasmach Adad darauf hin, dass diese Stadt 20 Doppelstunden, das sind umgerechnet über 200 Kilometer, von seiner Hauptstadt Ekalatum entfernt sei und dem Bezirk von Mari viel näher liege.
Nach dem Tod Shamshi Adads brach das Reich schnell auseinander. Im Osten regierte Ishmedagan nach Angaben der assyrischen Königsliste noch 40, Varianten sagen sogar 50, weitere Jahre, wahrscheinlich vor allem von Ekalatum aus, war aber dort auf einen kleinen Bereich Assyriens beschränkt. Im Norden etablierten sich die alten Fürstentümer wieder, die Shamshi Adad unterworfen und selbst von Shubat Enlil aus regiert hatte. Im Westen kam in Mari die alte von Shamshi Adad vertriebene Dynastie mit König Simrilim, der im Exil in Aleppo aufgewachsen war, wieder an die Macht. Die Korrespondenz zwischen Shamshi Adad und seinen Söhnen, aus der wir hier öfters in Übersetzung zitiert haben, ist auf Tontafeln in Keilschrift, in akkadischer Sprache geschrieben. Über die Keilschrift haben wir ausführlich in Folge 9 des Podcasts gesprochen. Das Akkadische war hingegen nur eine von vielen verschiedenen Sprachen, die im alten Mesopotamien im Laufe der altorientalischen Geschichte in Gebrauch waren. Diese Sprachen werden das Thema der nächsten Folge sein. Welche gab es? Was wissen wir über sie? Wie haben sie sich angehört? Und wie kann die wissenschaftliche Arbeit der Altorientalistik solche Fragen überhaupt beantworten?